Manchmal fragen wir uns ja,
Gott, wo bist du? Warum passiert nicht gerade das, was ich mir doch so sehr gewünscht habe? Und dann könnte es daran liegen, dass Gott für uns nur ein VIP ist, Englisch für Very Important People, also sehr wichtige Person. Wir sehen ja gerade die Bilder von verschiedenen Orten der Welt, wo gerade Filmfestspiele aller Arten und allen Namens ablaufen. Und dann sehen wir die roten Teppiche, die ausgerollt werden für die VIPs. Du und ich, wir kommen da nicht drauf auf diese Art Teppich, aber gewisse Persönlichkeiten sind es gewohnt, über diesen Teppich zu marschieren, im Rampenlicht zu stehen, in der Aufmerksamkeit, weil sie sind very important people für unsere Gesellschaft. Ist Gott aber nur ein VIP für unsere Gesellschaft, dann ist die Gefahr groß, dass wir ihn auch nur behandeln wie ein very important people. Ewald sagte eben was von Castingshows. Da gibt's ja auch Leute, die auf einmal VIP sind oder hip oder wie auch immer. Und morgen sind sie nicht mehr VIP, weil morgen sind andere VIP. Wisst ihr, was ich meine? Es ist austauschbar. Der Superstar von heute ist nicht unbedingt der Superstar im nächsten Jahr. Manche schaffen's, wenige schaffen's. Viele schaffen's nicht. Viele haben ein schönes Gesicht, haben eine gute Leistung gebracht, sind für einen Film bekannt geworden und dann hört man nie wieder was von ihnen. Wenn wir Gott aber von der Stellung des VIPs erheben zum MIP. MIP ist jetzt von mir. Most important people. Das heißt nicht nur sehr wichtig, sondern am wichtigsten. Und ich sage euch, jedes Mal, wenn wir das machen, wenn wir Gott zum MIP machen. Most important people for my life. Das Wichtigste. Person, ja, Entschuldigung, ja. Most important person, people, ja, für mich. Er ist der wichtigste, der allerwichtigste Mensch, wichtigste Person in meinem Leben. Jedes Mal, wenn wir das ausdrücken, legen wir den roten Teppich aus für ihn. Und eine der wenigen Arten, die uns die Bibel klipp und klar rübergibt, ist Lobpreis und Anbetung. Ich meine nicht die Musik und ich meine auch nicht den Stil. Das kann man mit einer Orgel, das kann man mit gregorianischen Gesängen ebenso gut machen wie auf die Weise mit so einer erstklassigen Band, wie wir sie hier haben. Weil das Wichtige, wissen wir, ist nicht die Musik. Es sind auch nicht die Schönheit der Stimmen. Das Wichtigste ist die Herzenshaltung. Ist die Haltung daneben, vergiss alles an Professionalität, was wir leisten könnten. Es wird den roten Teppich nicht ausrollen. Aber ist die Haltung da, mein Gott, den wichtigsten Menschen, die wichtigste Person in meinem Leben zu ehren, dann wird er kommen. Dann ist er da. Dann werden wir vielleicht gleich noch ein bisschen drüber hören. Weil ich finde den Gedanken so interessant, Gott zum MIP zu machen. Das ist, was ich eben so empfunden habe, steht gar nicht auf meinem Skript, aber ich mag diesen Gedanken, dieses VIP ein bisschen zu verändern. Denn VIPs sind austauschbar, aber MIP nicht. MIP ist derselbe gestern, heute, in aller Ewigkeit. Er ist die wichtigste Person in meinem Leben und er wird es immer sein. Er war es, seit ich ihn kenne, und er wird es sein, solange ich atme und danach in Ewigkeit. Ich möchte kurz wiederholen, was wir im letzten Teil dieser Predigtserie, die heute ihren Abschluss finden wird, was nicht heißt, dass wir heute aufhören nachzufolgen, sondern die Serie Nachfolge, der Weg des Jüngers, schließen wir heute in dieser Weise ab mit dem Teil 8. Keine Angst, wenn du einen Teil verpasst hast. Du kannst heute wunderbar einsteigen und wirst, denke ich, dich nicht so fühlen, als ob du irgendwas fehlen hast in deinem Wissen. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, dass das Ziel der Nachfolge echte, beständige und kraftvolle Jüngerschaft ist. Durch Nachfolge soll Gottes Arm auf Erden, also die lokale christliche Gemeinde, geformt und aufgebaut werden. Ganz gleichgültig, wie deren Name oder Organisationsform jetzt ausschaut. Wir sind eine davon. Gott selbst hat sich festgelegt, durch die Gemeinde zu wirken und Menschen auf ewig zu sich zu ziehen. Darum ist es das Gefäß, nicht die Füllung, auf die es ankommt. Die Füllung ist nämlich bereits perfekt. Ist der Heilige Geist. Jede Gemeinde, die Füllung benutzt, die Gott uns zur Verfügung stellt, da kommt es mehr auf das Gefäß an als auf die Füllung, weil die Füllung ist bereits da, die Füllung ist perfekt. Aber die Frage ist, bin ich da, wo Gott mich haben will? Bin ich im Gottes vorbereiteten Plänen, bin ich in seinem vollkommenen Willen Oder eier ich mal da und mal darum und bin sozusagen als Gefäß oder als Kanal nur bedingt gebräuchlich? Denn was nutzt mir ein reines, was nutzt mir ein Gefäß, muss ich sagen, in das eine kostbare Substanz hineingegossen wird, wenn dieses Gefäß verdreckt ist? Stell dir vor, das kostbarste Öl, das kostbarste Parfüm oder irgendeine andere hochkostbare Flüssigkeit gießt du in ein Gefäß, was verdreckt ist, wo Schlammreste noch drin sind. Denkst du, ups, ich mag es trotzdem nicht mehr trinken, wirst du vielleicht danach sagen, weil das war vorher gut, aber jetzt guck mal, was da drin schwimmt. So denke ich gerade so an, wie heißt der grüne Kamerad, die Oger. Schräg, kennt ihr Schräg? Da schwimmen dann Augen und so Sachen drin. Danke. Egal, was du da reingeschüttet hast. Vorher waren da offensichtlich andere Sachen drin, die das verunreinigen. Und wir sind die, die Gefahr laufen, das zu verunreinigen, was Gott tun will. Gott hat das Problem nicht mehr. Er ist perfekt. Er bringt alles mit, was er braucht, um unser Gefäß gut zu füllen und fruchtbar sein zu lassen mit dem, was er gibt. Die Prozesse, die wir uns angeschaut haben und wo auch viele letztes Mal reagiert haben, und ich glaube auch heute einige sich angesprochen werden fühlen, ist Buße und Vergebung. Die beiden grundlegenden Dinge. Wenn ich bereit bin, umzukehren, nichts anderes bedeutet Buße, ich kehre um von einer falschen Haltung, einer falschen Sicht, einer falschen Handlung und auch von falschen Gefühlen, wenn ich sie denn längere Zeit zugelassen habe oder gar gepflegt habe, und gehe zurück zu dem, was Gott eigentlich für mich vorbereitet hat. So, Buße ist ein alttestamentliches und neutestamentliches Wort, was wir manchmal nicht mehr so ganz verstehen. Deswegen nochmal die Definition Umkehr. Umkehren von dem, was falsch ist und hinkehren zu dem, was richtig ist und in die Richtung weitergehen. Durch diese Prozesse wird Gott durch uns nicht das tun können, was er zu tun beabsichtigt. Entschuldigung, durch diese Prozesse, wenn sie fehlen, wird Gott nicht tun können, was er beabsichtigt hat. Wir haben uns dann angeschaut, dass die Krönung der Nachfolge in 4 Buchstaben besteht. L-I, habe ich jetzt 4 Buchstaben gesagt? 5 Buchstaben. Oh, 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 das ist alles im Livestream. Okay, 5 Buchstaben. Englisch läuft, danke, das war jetzt die Rettung. 4 Buchstaben Englisch und Deutsch. Ist gut, eine weise Frau zu haben, die haut einen dann wieder raus. Also die Krönung besteht in der Liebe. Die Krönung der Nachfolge, in alle 8 Teile, die wir uns jetzt insgesamt hier angetan haben, fassen sich zusammen in diesen 5 deutschen Buchstaben. Liebe. Ist Liebe nicht da, wird Nachfolge definitiv unmöglich sein. Zumindest Nachfolge in der Form, wie Jesus sie von uns fordert. Ohne Liebe, forget it, du kommst nicht weit. Liebe definiert sich, und das haben wir uns auch anhand der Bibel angeschaut, schaut nochmal in die Unterlagen, die ihr bekommen habt. Das heißt, seine Gebote zu halten. Tatsächlich, das ist eine Ausdrucksform der Liebe. Es heißt, seinen Willen zu tun und es heißt, viel Frucht zu bringen. So definiert Jesus Christus Liebe. Oh, ganz andere Definition als Hollywood für uns hatte. Ich weiß das. Und ich habe auch eine Weile gebraucht, diese Definition wirklich anzunehmen und damit zu handeln. Aber ich sage euch, diese Definition hat solch eine Kraft. Weil Liebe ist eine Entscheidung. Für manche wirklich das Ende einer inneren Scheidung oder Zerrissenheit. Liebe meint, ich tue das, was Gott will, anstatt das, was ich fühle, was die Umstände mir diktieren, was die Erfahrungen mich lehren, was ich will. Liebe definiert sich in Christus. Und den 3. Punkt von letztem Mal, aus der Liebe heraus, haben wir uns angeschaut, entstehen die 5 Arten geistlicher Frucht. Und das ist ja ermutigend und schön, wenn ich weiß, diese Frucht kommt daraus, bin ich möglicherweise eher bereit, mich auf die göttliche Definition von Liebe einzulassen. Menschen zu Christus zu führen, ist eine Art geistlicher Frucht, die aus der Liebe heraus entsteht und die wir auch erwarten dürfen. Das 2. ist, Gott zu loben, wird entstehen aus der Liebe heraus. Du wirst dann nicht mehr im Gottesdienst sitzen und wirst denken, na, heben all die Hände und machen seltsame Stimmen. Und heute haben sie sogar gejaucht, wie im Bayerischen. Wie erzählt? Was ist das denn hier? Und du wirst auf einmal mit anderen Augen hinschauen, weil du weißt, das Wort sagt. Jauchzen ist grundbiblisch. Ist nicht eine Idee. Jauchzen ist viel biblischer als Klatschen. Viele Gemeinden klatschen für Gott. Das ist völlig unbiblisch. Habe ich vor langer Zeit aufgehört zu tun. Können klatschen für Menschen, wunderbar. Aber Gott sagt, wenn du mich erheben willst, dann hebst du die Hände zu mir oder du jauchzt. Oh, ist aber radikal. Maybe. Drittens haben wir gesagt, die Liebe führt immer zur Frucht, Geld zu geben. Jetzt wird es aber unangenehm hier, Geld geben, wer will das denn? Wir wollen doch Geld haben. Die Liebe weiß das ganz nebenbei, du mehr Geld haben wirst, wenn du Geld gibst in Gottes Sinn, als du sonst hast. Ist auch ein Geheimnis. Selbst Geschäftsmänner haben das rausgefunden. Ich habe von einigen gehört, die geben 10% und mehr all ihre Einnahmen generell immer in gemeinnützige Organisationen, in Wohltätigkeitszwecke und so weiter, als Standard. Millionäre, Milliardär sogar einen, von dem ich weiß. Ich weiß, dass diese Dinge von Apple getan werden in verschiedener Weise. Die sind gar keine Christen. Ich weiß, dass der Gründer von Coca-Cola das getan hat und von McDonald's. Das sind Leute, oder Walton, Sam Walton, das ist bekannt von diesen Leuten. Walmart in Amerika, the big one, der große, große Markt. Diese Leute haben das getan, was die Bibel sagt, oft ohne, dass sie wirklich gläubig waren und haben die Ergebnisse gehabt, die die Bibel auch mitgibt. Und wir Christen, wir tun uns manchmal so schwer, die simplen Dinge zu tun, weil das kostet mich ja Geld. Und dann kommt der Kleingeist raus, der mit Gottes Großgeist gar nicht viel zu tun hat. Weißt du, wie groß Gott über dein Leben denkt? Vielleicht steckst du gerade mitten in Hartz IV oder in irgendeiner anderen finanziellen Krise. Ich sag dir was, das ist nicht deine Bestimmung. Das ist nicht der Platz, wo Gott dich haben will. Oh, Gott liebt dich, wenn du da bist. Gott sorgt für dich. Gott ist mit dir. Aber Gott hat in der Bibel die Wege längst festgelegt, wie du da rauskommst und wie du auf ganz andere Plätze kommst. Amen. Oh, einige haben das längst erlebt. Einige sind längst an Positionen, wo ihr nie wärt, wenn ihr nicht diese Wege von Gott gefolgt werdet. Nachfolge heißt folgen. Folge dem Weg, den Gott uns im Wort sagt. Und du kommst da an, wo Gott möchte, dass du hin willst. Und Gottes Wege für uns sind immer gute Wege. Gott ist gut, haben wir heute noch gesungen. Gott ist gut, Punkt. Und das ist nicht das Ende einer Legende. Das ist der Anfang der Wahrheit. Gott ist gut. Ein gottesfürchtiges Leben zu führen, entsteht aus dieser Liebe heraus. Und auch einen heiligen Charakter zu entwickeln. Das alles geschieht, wenn du in dieser Liebe mit Gott verbunden bist. Das kostet dann überhaupt nicht die Anstrengung, die man vermuten könnte. Im Gegenteil, es ist fast schon anstrengend, dem zu widerstehen. Sich dem zu widersetzen. Du merkst, du verletzt dich eigentlich selbst, wenn du diese Dinge nicht tust, weil du willst sie tun. Weil Gott in dir ist und Gott herrschaftlich in dir ist. Der Heilige Geist zieht dich dann dorthin. Nie gegen deinen Willen. Du hast schon immer die Möglichkeit zu sagen, stopp, bis hierhin und das war's. Und der Heilige Geist lässt das auch zu. Aber wir wissen, dass ungefähr 4000 Verheißungen in der Bibel, wenn dann Verheißungen sind, die nur dann funktionieren, wenn ich die göttliche Ordnung einhalte. Wenn ich das tue, was Gott voraussetzt. Wir wissen das erste Gebot damit, ehre Vater und Mutter, dann wirst du lange leben auf Erden. Okay, wenn du das tun willst, vielleicht ist das heute ein Punkt für jemanden sogar zur Buße. Ich habe meinen Vater und meine Mutter nicht geehrt. Wie ehre ich meine Vater und Mutter? Viele Wege. Gib ihnen Zeit, gib ihnen Aufmerksamkeit, gib ihnen Geld, was auch immer Gott dir zeigt. Ehre sie, gib ihnen Dankbarkeit. Und dein Leben wird länger sein, als es sonst wäre. Das glaube ich von ganzem Herzen. Die Verheißungen treffen zu. Heute gehen wir dann die letzte Meile miteinander in diesem Thema. Wir werden heute darüber sprechen, über drei Bedingungen für die Gegenwart Christi. Einen haben wir ja schon so ein bisschen ausverliert mit dem roten Teppich. Mach Gott zum MIP, könnte man jetzt fast als vierte Bedingung einsetzen. Aber ich habe noch drei andere Dinge gefunden in der Bibel, wo uns klar gesagt wird, wenn wir das tun, ist Gottes Gegenwart garantiert. Mögt ihr sowas hören? Oh, ich mag das. Gott, du garantierst mir was, ich brauche es im Glauben nur nehmen und es ist mir. Wir werden uns dann den Lohn der Nachfolge anschauen. Also es wird ein sehr positives Element heute auch sein. Wir werden uns angucken, was ist denn das an Verheißung, was uns zusteht. Und wir werden uns auch über Verfolgung unterhalten. Das ist ein bisschen ein ernsteres Thema, aber ein sehr wichtiges. Auch darüber sollten wir als Christen Bescheid wissen. Nun fangen wir an mit den drei Bedingungen für die Gegenwart Christi. Er knüpft diese Bedingungen an die Zusage seiner Gegenwart inmitten seiner Jünger, nämlich indem er sagt, Matthäus 18, Vers 20, da wo zwei oder drei in meinem Namen, oder wie es im Rot schreibt, da wo zwei oder drei in meine Person integriert sind, bin ich in ihrer Mitte. Einige legen das ja sehr oberflächlich aus und man liest und hört ab und zu, ja, wo zwei, drei Christen zusammenstehen, ist er dabei. Ist eigentlich nicht, was im Text steht. Das ist eine sehr erweiterte Auslegung. Eigentlich steht da drin, wo zwei oder drei sich versammeln, die in ihm sind. Und zwar aktuell. Die in ihm leben, die in seinem Willen Leben, da ist er mittendrin. Das wäre ja unlogisch. Wenn ich in Christus bin, kann Christus ja nicht außerhalb von mir sein. Er muss ja dann auch dabei sein. Also hier hängt seine Gegenwart von unserem Einssein ab. Aber Achtung, es geht hier definitiv zuerst um unser Einssein mit Jesus Christus und dann um die hierdurch möglich werdende Einheit mit einem oder zwei anderen Christen. Also dieses Einheitsgemauschel, oh, lass uns alle eins sein, auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwas miteinander machen, ist nicht gemeint. Du kannst mit einem Christen auf einer gewissen Ebene überhaupt nur eins sein, wenn er mit Christus diese Einheit hat. Wenn es nur ein religiöser Mensch ist oder jemand, der mal so, wisst ihr, du kommst sehr schnell an die Grenzen dieser Einheit und wirst wahrscheinlich enttäuscht sein. Ist es aber jemand, der Christus von Herzen liebt und der auf diesem Weg der Jüngerschaft bereits geht, wirst du eine Menge Spaß haben und wirst gute Dinge erleben. Denn dieses Einssein, diese Einheit wird immer bestätigt durch den Geist Gottes und zwar in übernatürlicher Art und Weise. Er wird sich zeigen, er wird sich offenbaren, er wird anfangen zu reden, er wird anfangen zu handeln, weil ihr in ihm seid und seine Worte in ihm, in euch. Und diese Verheißung, die wir uns das letzte Mal angeschaut haben, meint, wenn wir in ihm sind und er in uns oder seine Worte in uns, dann werden wir bitten, was wir wollen und es wird uns teil werden oder werden. So, also aus dieser Einheit, die in Christus beginnt und dann mit den Geschwistern weitergeht, entstehen Gebetserhörungen der übernatürlichen, oder Gebetserhörungen sind immer übernatürlich, der höheren Art. Jesus sagt auch, wir können alleine beten und wir haben Anspruch auf Gebetserhörungen. Aber achte mal drauf, wie unterschiedlich und die Geschwindigkeit oft ist bei einer Gebetserhörung, wenn du mit einem oder zwei anderen Geschwistern, die ernsthaft auch Jesus nachfolgen, betest. Dinge kommen oft viel schneller zustande. Jesus sagt, dass ein Gebet behindert wird, alleine deswegen schon, wenn ein Ehepaar miteinander nicht eins ist. Dann kommen die Gebete nicht an. Überleg mal. Drehst dich im Bett an die Seite und sie an die Seite, weil ihr irgendwas gekrummelt habt an dem Tag und habt euch nicht vergeben und nicht vergessen und dann kommen eure Gebete nicht höher als zur Zimmerdecke. Hey, ist gut, dass Gott uns das gesagt hat, sonst könnte man sich ja noch ärgern. So können wir sich über uns selbst ärgern. Die zweite Einheitsbedingung oder zweite Gegenwartsbedingung und Verheißung gleichzeitig von Gott ist die im Johannes 14, ich lese die Verse 15 und 23. Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. So, wir wissen, der Heilige Geist ist ja schon da. Deswegen wird er hier auch nicht weiter erwähnt. Aber der Sohn und der Vater, die machen sich fest. Die sagen, wer mein Wort liebt und hält, bei dem ziehen wir ein. Wow. Wow, Gott zieht ein durch diese kleine Tat. Ich lese sein Wort und ich tue, was er sagt. Oh, wow, ist nicht so schwer. Es hängt also hier von der Ernsthaftigkeit unseres Gehorsams zu seinem Wort ab. Die Einheit oder die Gegenwart Gottes. Und der dritte Punkt, der ist uns sicher allen geläufig, weil der wird hier öfters zitiert, ist Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Ich fasse das hier zusammen, geht hin. Und machet alle Nationen zu Jüngern und ist wichtig, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Auch hier ist meiner Überzeugung nach irren sehr viele Christen, die sich in die Tasche lügen und sagen, ja, Gott ist ja immer bei mir. Sie haben zwar noch nie jemandem von Jesus erzählt und haben überhaupt keine Lust dazu und auch gar keine Entscheidung dazu, würden nie darüber nachdenken, eine Zelle anzufangen oder irgendwas zu tun, um evangelistischer zu sein als bisher, aber sie denken, ja, Gott ist schon immer mit mir. Dann wundern sie sich über den nächsten Unfall, der kommt. Dann wundern sie sich, dass mit ihrem Kind was passiert, was eigentlich nicht hätte passieren dürfen und so weiter und so fort. Er ist in dieser Form, und ich rede jetzt nicht von dem Heiligen Geist, der in uns ist. Ja, der ist in uns, auch sonst, der bleibt nicht unbedingt herrschend. Manchmal nicht mal mehr Rat geben, weil wir in irgendeine Kammer gesperrt haben in unser Herz und sagen, ja, du bist ja da, du bist mein Garant für die Rettung und für den Himmel, aber bitte lass mich sonst in Ruhe. Wird ja keiner so sagen. Aber einige handeln so. Sie haben was gefangen, das ist kostbar, das halten sie auch schön fest, aber sonst darf es nichts mit einem tun. Und der Heilige Geist ist kein schöner Schmetterling. Der Heilige Geist ist Gottes Arm auf dieser Erde. Der Heilige Geist ist hier, um uns zu führen. Wenn er das nicht darf, Naja, das ist ein hartes Bild, aber ich habe früher mal einen Spatzen gefunden, der war verletzt. Und den habe ich in den Käfig getan. Und am nächsten Morgen war er tot. Nicht wegen der Verletzung, wegen dem Käfig. Hast du auch, wenn du so wilde Tiere fängst, und die haben vielleicht nur einen Flügel gebrochen, könnten überleben, aber je nachdem, der Käfig, das ist psychisch so eine Belastung, die können nicht mehr raus, sie haben keinen Glauben, keine Hoffnung mehr, da durchzukommen, und sie sterben einfach. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist in uns auf diese Weise stirbt, aber er zieht sich zurück, weil er uns ja nie gegen unseren Willen führt. Das ist das Besondere hier dran. Er vergewaltigt niemanden. Aber er ist sehr klar. Und die einzige Art und Weise, wie du ihn stoppen kannst in seiner Klarheit, ist, ihn zum Schweigen zu bringen, indem du ihn irgendwo wegsperrst, wo er möglichst wenig von dir gehört werden kann. Also hier hängt die Gegenwart Gottes von unserem Einsatz für den Missionsbefehl ab. Ich fasse zusammen. Unser Einssein ist ein Schlüssel für seine Gegenwart. Unser Einssein mit Gott und auch mit Christen. Das zweite ist die Ernsthaftigkeit unseres Gehorsams gegenüber seinem Wort. Und das dritte ist unser Einsatz für den Missionsbefehl. Das sind drei definitiv neutestamentlich biblische Verheißungen, die uns die Gegenwart Gottes ultimativ zur Verfügung stellen. Hier ist kein Unterschied. Das gilt für dich genauso wie für dich, genauso wie für dich, genauso wie für mich. Das ist nicht abhängig von irgendwas anderem. Das sind ultimative Zusagen, die diese Wenn-Komponente, die ich eben vorgestellt habe, mit sich bringen. Und ich glaube, dass es diesen Ort gibt, ich nenne ihn gerne Schutzraum Gottes, wo wir in einer Art und Weise geschützt sind. Und ich meine wirklich vor allem, die man sich fast nicht vorstellen kann. Dass der Autounfall nicht passiert, der eigentlich hätte passieren müssen, weil er dabei war. Und zwar nicht nur im Hinterstübchen eingesperrt, sondern als herrschend und allgegenwärtige, schützende, versorgende Kraft, die er sein möchte für jeden von uns. Das meint nämlich Gegenwart. Gegenwart Gottes meint nicht, ah ja, wir haben jetzt einen spooky Geist bei uns und er gibt uns irgendwie einen Schauer über den Rücken, wir fallen mal um. Alles Nebeneffekte. Ganz, ganz unwesentliche Nebeneffekte. Sein Schutz, seine Versorgung, seine Bewahrung, das lange Leben, all diese Komponenten, die sind wirklich wichtig. Seine Gegenwart ist zentral und unausgleichbar. Fehlt sie in unserem Leben? Was unterscheidet uns dann noch von irgendeiner Religion? Dann reden wir nur drüber, ohne es zu haben. Das wäre tragisch. Die Krönung echter Christusnachfolge ist also nicht das Tun alleine, sondern das in ihm Sein und die Handlungen, die daraus hervorgehen, uns zu guter bleibender Frucht führen. Ich möchte den Satz noch einmal wiederholen und dann schauen wir uns einen kurzen Filmausschnitt an. Die Krönung echter Christusnachfolge ist also nicht das Tun alleine, sondern das in ihm Sein und die Handlungen, die daraus hervorgehen und zu guter bleibender Frucht führen. Kann dazu jemand Amen sagen?
Amen.
Weil dieses Amen ist für dich sehr wichtig. Dankeschön. Wir schauen uns jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten an. Bist du soweit? Prima. Wundert gar keine.
Frodo hört seinen weißen Freund Gandalf sagen, du musst nur entscheiden, was du mit der Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist. Diese Entscheidung haben wir alle zu treffen. Und dabei wissen wir nicht mal genau, wie viel Zeit uns noch bleibt. Als Sam sagte, ich habe versprochen, Herr Frodo, ich habe es versprochen, ich habe etwas versprochen. Lass ihn nicht allein, Samwise Gamgee, und ich habe es nicht vor. Ich habe es nicht vor. Ich mag den Satz, ich mag diesen radikalen kleinen Sam, diesen treuen Freund. Das ist für mich ein Bild echter Nachfolge. Oft fühle ich mich wie Sam, wenn ich meinem großen Herrn nachfolge. Und habe oft keine Ahnung, wo er gerade so unterwegs ist mit mir hin. Aber ist auch nicht wichtig. Ich weiß nur, wenn ich in seiner Nähe bin, wird es gut werden. Vielleicht kennt ihr so Science-Fiction-Serien, Stargate, Star Trek. Die haben, finde ich, eines ziemlich gut aufgefangen. Einige dieser Spezies von verschiedenen Planeten haben sowas in sich drin. Einen Symbionten, schon mal gehört? Wurm oder irgendein Wesen, was in ihnen drin lebt, was aber eine eigene Identität hat und was sich sozusagen vermischt mit dem Träger, mit dem Wirt. Das ist ein ekliges Bild. Ja, und da sowas in dir rumkrabbelt und lebt und so. Aber eine Sache finde ich immer wieder faszinierend. Dieses Wesen, dieser Symbiont, hat oft die Fähigkeit, diese Menschen wieder zu heilen, wenn sie irgendwie verwundet wurden oder krank wurden. Übernatürlich zu heilen. Sie haben die Kraft, sie haben auch eine Identität, sie haben einen Willen, sie haben Ziele und sind oft im Leben in Kooperation mit dem Wirt. Und ich finde, so ähnlich empfinde ich den Heiligen Geist in mir. Er ist so eine Art Symbiont. Er lebt in mir, ohne mich zu was zu zwingen. Er hilft mir, er heilt mich, wenn ich Schwierigkeiten habe. Er ist die Kraft Gottes in meinem Leben. Er beschützt mich, er bewahrt mich, er gibt mir Informationen, die ich sonst nicht hätte, durch die Gaben des Geistes. All das tut er für mich. Ich mag dieses positive Bild dann doch sehr gerne, zu sagen, hey, ich bin der Wirt eines Symbionten und der Herr hat ihn mir gegeben. Der Symbiont heißt Heiliger Geist. Er ist Gott sei Dank nicht körperlich, sondern er ist geistlich. Er lebt nicht in meinem Körper, er lebt in meinem Geist. Aber gleichzeitig trägt er auch Sorge für meine körperlichen Bedürfnisse. Das ist doch klasse. Halleluja. Ich mag es, wenn Science Fiction mir hilft, Gott besser zu verstehen. Jesus ganz nachzufolgen, ihr Lieben, ist niemals leicht. Und es kostet immer etwas. Manchmal sogar eine ganze Menge. Er sagt, Nachfolge ist easy. Dem muss ich mich fragen, ob er jemals nachgefolgt ist. Oder wem er nachgefolgt ist. Jesus nachzufolgen kostet immer etwas. Es kostet Entscheidungen. Es kostet Überwindung. Es kostet eben Dinge zu tun, die man vielleicht gar nicht will. Weil man aber weiß, er will sie. Und Nachfolge heißt, ich gehe ihm hinterher, in guten wie in schlechten Zeiten. Ist noch wichtiger als eine gute Ehe. Dieser Sam war bereit, sein Leben zu geben, um seinen Herrn nachzufolgen. Er blieb nicht am sicheren Ufer zurück. Hobbits können nicht schwimmen, wisst ihr ja. Er folgte Frodo, er riskierte alles. Er wusste nicht, ob Frodos Arm lang genug sein würde, ihn noch da rauszuholen, weil Frodo konnte auch nicht schwimmen. Okay, das ist jetzt, da hinkt das Bild zu Jesus. Jesus kann schwimmen. Und viel mehr noch, aber hey, wir folgen Jesus nach und manche Situation ist nicht so überschaubar für uns. Da wissen wir noch nicht so genau, wie geht's denn aus. Irgendwo in der Bibel steht dieser Satz, den habe ich heute Morgen empfunden, als ich auf die Herrentoilette musste. Oh, ich dachte, Tür auf, Fenster auf, es ging nicht weg, der Ruf. Komm ich um. So, manchmal ist dieser Satz auch so in meinem Geist, wenn ich Jesus nachfolge. Ja, ich habe keine Ahnung, wo das jetzt hinführt, aber ich habe dich gehört, du hast gesagt, okay, wir machen das jetzt, komm ich um. Das heißt nicht, ich glaube, dass ich umkomme, aber das drückt so ein bisschen die Haltung aus, Herr, meine Gefühle, den lasse ich jetzt gerade nicht das letzte Wort. Wisst ihr, weil die haben Angst, die sind unsicher, die wollen gerne Sicherheit und wissen, dass alles gut ausgeht. Und ich liebe Filme mit Happy End. Wenn ich weiß, die haben kein Happy End, gucke ich mir die gar nicht erst an. Manchmal leiht mir jemand einen Film und sage ich, ist der Film positiv? Und dann nein sagt, kann er ihn schon wieder mitnehmen. Die zweite Aussage, hat er ein Happy End? Ich habe genug Stories gesehen, wo es keine Happy Ends gab. Ich brauche das nicht mehr. Aber ich weiß, meine Happy End steht fest. Ich habe das Buch zu Ende gelesen. Wir gewinnen. Es geht gut aus. Die Bibel ist gut. Gott ist gut. Okay, so viel zu dem ersten Teil von heute, nämlich zu den Bedingungen für die Gegenwart Christi. Jetzt möchte ich euch noch ein paar ermutigende Dinge über den Lohn der Nachfolge sagen. Es gibt nämlich Zusagen Gottes für Nachfolger Christi. Und das wollen wir, oder viele von uns zumindest, sein. Einige haben das letztes Mal entschieden, vielleicht werden es einige heute tun. Halten wir sein Gebot oder seine Gebote, tun wir seinen Willen und bringen gute Frucht und leben in seiner Gegenwart, so schenken uns die Zusagen aus dem Wort Gottes noch weitere wunderbare Versprechungen. Eine davon steht im Johannes 15. Wir sind Freunde Gottes, wenn wir alles tun, was er uns gebietet. Also bitte zeig mir eine Religion, wo du dich Freund Gottes nennen darfst. Hab ich nie von gehört. Diener, Sklave und all sowas, aber oder Kämpfer vielleicht noch, aber Freund. Oh, es gibt einige Leute, die nenne ich Freunde. Und ein paar wenige davon sind für mich besondere Freunde. Ich glaube, es gibt verschiedene Stadien der Freundschaft. Ich bin mit dem Wort inzwischen großzügiger, als ich es früher war, weil ich glaube, auch das ist eine Entscheidung, jemandem Freundschaft einfach auszudrücken, jemanden Freund zu nennen, wo er vielleicht nicht der dicke Buddy ist, aber man von Herzen den Mensch liebt, anerkennt, respektieren möchte und ihm das ausdrücken möchte und sagt, hey mein Freund, wie geht's dir? So, das darf man also auch für die, die vielleicht Schwierigkeiten haben mit dem Wort jetzt. Wir sind Freunde Gottes, meint aber, wir sind wirklich eng mit Gott. Wir sind wirklich eng mit Gott. Wenn jemand in dieser Weise mein Freund ist, und dieses Wort hat eine sehr hohe Bedeutung, es hat die höchste Freundschaftsbedeutung, die wir auf unserer Liste vielleicht haben, dann heißt, er ist für uns da. Er drückt es ja durch den Bund, durch die Bundesbeziehung aus, in der er eigentlich sagt, ich gebe euch alles, was ich habe. Ich halte nichts zurück, weil ihr seid meine Freunde. Er hat das zu Abraham gesagt, er hat gesagt, das ist mein Freund. Mit dem hat er den Bund geschlossen, er hat das daher über David gesagt, über andere, und er sagt es heute über dich, er sagt es über die Bernadette, er sagt es über den Anton, er sagt es über den Manuel, über den Dan, über mich. Er sagt, dass wir Gottes Freunde sind. Das ist zumindest die Verheißung, die wir haben sollten, wenn wir ihm nachfolgen. Weil die Bedingung, habt ihr gesehen, wenn wir alles tun, was er uns gebietet, ist auch wieder klar. Ich mag es, dass Gott klar ist. Gott ist nicht ein Weichei. Wir waren gestern in der Gemeinde, wo wir das Zellprinzip vorgestellt haben den ganzen Tag. Und hinterher kam so das Feedback immer wieder, boah, ihr seid aber ganz schön klar. Ihr gibt's aber gar keinen Wenn oder Aber. Nee, stimmt. Wir sagen, wie es ist, und damit weiß auch jeder, wie es ist, und dann kann jeder entscheiden, ob er das will. Ist doch gut, oder? Ist doch besser, als nie zu wissen, was sind jetzt die Grenzen, was ist der Rahmen, was wird erwartet von mir? Ja, kennt ihr so Beziehungen? Ihr arbeitet für jemanden, ihr habt nicht wirklich eine Ahnung, was erwartet der eigentlich von dir? Du gibst alles, was du denkst, was er erwartet, aber er ist nie zufrieden. Und du bist natürlich nie zufrieden, weil er immer das Gefühl dir gibt, du machst zu wenig und du weißt gar nicht, was er will. Es gibt keine Tätigkeitsbeschreibung, es gibt keine Klarheit darüber, was deine Aufgaben sind, deine Kompetenzen sind und all das. Und das ist Schrott. Und Gott geht nie so mit uns um. Gott gibt uns von Anfang an klare Richtlinien. Er sagt, das ist die Bedingung, wenn du die erfüllst, hast du volles Programm. Okay, da kann ich gut mit klarkommen. Zweite Verheißung, Lohn der Nachfolge. Wir haben Anrecht auf den Baum des Lebens, steht in der Offenbarung. Ihr kriegt die Schriftstelle nachher alle im Handout mit. Wir haben Anrecht auf den Baum des Lebens. Das heißt, das Leben, wenn es hier vorbeigeht, geht weiter. Und zwar in seiner Herrlichkeit. Nicht irgendwo in den Randgebieten des Himmels oder wie auch immer das sonst ausgehen könnte. Wir sind bestimmt, in seiner Herrlichkeit zu leben. Im himmlischen Jerusalem, nicht vor den Toren. Drittes, er offenbart uns seinen Willen. Johannes Evangelium. Auch das ist ein Lohn der Nachfolge. Ich muss nicht rumraten. Gott ist nicht die Sphinx aus der ägyptischen Mythologie, die Rätsel aufgibt, wo ich nie so genau weiß, ob ich es richtig beantwortet habe. Und wenn ich was falsch mache, bin ich eh verloren. Er ist keine Sphinx. Er redet mit uns. Er gibt uns seinen Willen preis, weil wir seine Nachfolger sind. Viertens, wir leben in seiner Salbung. In seiner Salbung zu leben, ist mehr als eine nette Option. Es gibt Dienste, ihr Lieben, die fallen mir schwer, rein körperlich oder auch seelisch. Und wüsste ich nicht, dass Gott mir eine Salbung gegeben hat, würde ich viele Dienste nie angefangen haben zu tun. Dann würde ich vielleicht heute nie hinter einer Kanzel stehen. Aber ich weiß, in dem Moment, wo ich hier stehe, egal was vorher war, ist die Salbung sofort da. Sie ist abrufbar, egal wie schlecht es mir körperlich vorher ging. Sie ist da, ich kann den Dienst tun, weil er ist da. Wenn ich ihm nicht nachfolgen würde, würde ich wirklich Sorge haben manches Mal, ob das alles funktioniert. Seine Salbung ist für das da, was er dich aufträgt zu tun. Definitiv. Und diese Salbung ist mehr als nur einen netten kleinen Energiestoß. Sie ist Kraft. Fünftens, wir sündigen nicht mehr. Lohn der Nachfolge, ist das nicht schön? Maria, wir sündigen nicht mehr. Ach Gott sei Dank, ist das endlich Geschichte. Machen wir deswegen keine Fehler mehr? Doch. Aber Sündigen in diesem Zusammenhang bedeutet ein gewohnheitsmäßiges Sündigen. Etwas, was du tust, vielleicht sogar mit der Zeit, ohne es zu merken. Du lügst gewohnheitsmäßig, wenn es dir Vorteile bringt. Du betrügst ein bisschen hier, nimmst es nicht so genau mit der Wahrheit. Aber wenn du in Christus bist und seine Worte in dir, kommst du an diesem Stand ganz schnell an, dass du sagst, ich kann das nicht sagen. Chef, ich kann nicht sagen, du bist nicht da. Sorry, geht nicht. Ich war neulich bei einer Masseurin, habe ein bisschen Rückenbehandlung bekommen. Und dann sollte ich was unterschreiben. Und dann sage ich, liebe Frau, das werde ich nicht unterschreiben, weil das Datum stimmt nicht. Aber für Abrechnungszwecke sage ich, sorry, wenn ich einen Fehler gemacht habe, einen Termin verpasst habe, dann streichen Sie mir einfach eins aus, kein Problem. Aber ich werde meine Unterschrift nicht hinter ein falsches Datum setzen. Weil das kann ich nicht, das wäre gelogen. Ja, das hört sich jetzt vielleicht kleinlich an. Aber du kommst an den Punkt, wo das, wenn du es tust, du gehst nach Hause und fühlst dich so mies. Du weißt, es war falsch. Du bist dann einem Gesetz der Welt mehr gehorsam gewesen, als dem, was Gott will. Und so sündigen wir nicht mehr. Und wenn wir dann zu Gott gehen und uns für was entschuldigen, ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn es immer noch eine Sünde ist, die uns von Gott massiv trennt. Das ist ein Fehlverhalten. Ja, ich habe gerade eine falsche Haltung gehabt, ein falsches Denken, falsche Gefühle zugelassen und über Zeit gepflegt. Tut mir leid, Herr. Das ist das, was wir noch sagen, natürlich. Aber wir sollten nicht mehr zu Gott kommen jeden Tag und dieselben großen Sünden eben bringen, die wir gewohnheitsmäßig Tag für Tag tun. Wenn das noch der Fall ist, muss ich mich fragen, folge ich wirklich nach? Oder bin ich vielleicht noch auf dem Weg in die Nachfolge hinein? Auch das ist ja möglich. Niemand kommt da von einem Tag auf den anderen so richtig voll rein, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Prozess. Wir lernen, wir wachsen. Und jede Entscheidung, die wir treffen, das zu tun, was Gott will, führt uns näher und mehr in diesen Prozess der Nachfolge rein. Und sechstens, unsere Gebete werden in nie gekanntem Ausmaß erhöht. Hier habe ich auch zwei Schriftstellen dazu gelegt. Eine habe ich euch ja schon zitiert. Wenn wir in ihm sind, seine Worte in uns, wenn wir bitten, was wir wollen. Es ist ein unglaubliches, unvorstellbares Fund, was Gott uns in die Hand legt. Wenn er sagt, du kannst bitten, für was du willst. Je mehr Wünsche dir jetzt einfallen, desto mehr Bedarf an echter Nachfolge hast du noch. Wenn du immer noch zuerst an den Ferrari denkst und dann an das nächste Haus und so weiter, ist möglicherweise der Zustand noch nicht der, dass du wirklich in ihm bist und seine Worte in dir herrschend sind. Ich glaube, dass dieser Punkt das meint, dass ich so von Gottes Geist geleitet werde, dass mir ganz andere Dinge einfallen, für die ich beten werde. Denn ich weiß ja, dass wenn ich zuerst nach Gottes Reich trachte, er sowieso für mich sorgt. Ich weiß, dass ich kein Problem an Wohnung, Nahrung oder Kleidung haben werde. Oder in unserer Zeit an Transportmitteln. Das wird definitiv nicht da sein. Wenn ich ihm nachfolge, er kümmert sich um meine Bedürfnisse. Und zwar in einer Art und Weise, die besser ist, als was ich mir so vorstelle. Das ist so. Das kann ich euch seit paar 20 Jahren schon sagen. Es funktioniert. Aber ich werde dann mehr und mehr nach seinem Reich trachten. Dann überlegen, Gott, was ist dir wichtig? Wie kann ich Menschen erreichen für dein Reich? Wie kann ich die Gemeinde mehr segnen? Wie können wir hier noch was schöner und besser machen, um Menschen einzuladen, zu gewinnen? Wo können wir noch an der Schraube drehen, um für dein Reich mehr Frucht zu bringen? Weil das ist dann nicht, was wir, ich muss. Ich will. Gott liebt mich, ob ich mache oder nicht, aber hey, ich will ihn lieben. Ich will meine Liebe ausdrücken auf die drei Weisen, die wir hier rausgefunden haben. Und jetzt kommen wir nochmal an ein ernstes Thema. Seid ihr jetzt so ermutigt, dass ihr das ernste Thema gut ergreifen könnt? Weil wichtig ist es trotzdem. Und es geht nämlich um Verfolgung. Verfolgung ist echten Nachfolgern versprochen. Ist das nicht eine gute Botschaft? Passt immer schnell fertig. Erstmal drei Merkmale oder drei Verfolgungsarten, die uns versprochen wurden und sind. Erstens, du wirst verfolgt werden von den Feinden des Kreuzes. Diese Feinde sind nicht Menschen, auch wenn sie so aussehen. Es sind die Mächte hinter den Menschen. Die Menschen können oft nichts dafür. Wenn die Menschen nicht Gottes Geist haben, sind sie offen für alles andere. Und wir wissen, dass der Teufel hier immer noch die Mehrheit auf dem Planeten hält, was Geister und Dämonen betrifft. Und es ist leider genauso wahr, dass der Teufel existiert, wie das Gott existiert. So hat der Teufel seine Dämonenheere auch in einer gewissen Ordnung. Er führt sie. Er kann nicht an die ran, die Jesus nachfolgen. Das ist die gute Nachricht. An die hat er nichts mehr zu greifen, wenn du Jesus nachfolgst. Ich sage nicht, wenn du bekehrt bist. Bekehrte Christen können alle möglichen Probleme mit Dämonen haben. Kein Problem. Habe ich sehr viel erlebt. Aber wenn du Jesus nachfolgst, dann ist es so, wie wenn du dein Auto frisch gewachst hast und es regnet. Es perlt ab. Das Wasser berührt den Lack nicht. Es berührt nur die Schutzschicht obendrauf und es perlt ab. Es kann nicht Kontakt aufnehmen. Es kann keinen Rost verursachen. Verstehst du? Das ist der Unterschied zwischen bekennenden Christen und bekennenden Christen, die Christus nachfolgen. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Manchmal irren wir uns nämlich, weil wir das nicht auseinanderhalten und sind dann verwirrt. Wieso ist der jetzt krank? Wieso hat der das und das und das? Leute, wir alle sind manchmal in dem Stadium dessen, der nicht ganz konsequent nachfolgt. Ich als euer Pastor bin auch manchmal da. Und dann passieren mir manchmal auch Dinge, wo ich hinterher merke, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber ich war da in dem Bereich gerade nicht wirklich in der Nachfolge. Ich war da mehr im Fleisch als im Geist. Kennt ihr das? Es ist wichtig, sich das zu erlauben, weil die Vollkommenheit, die wir im Himmel haben werden, werden wir hier auf dieser Erde noch nicht haben. Was nicht heißt, dass wir uns nicht danach ausstrecken sollen, mehr und mehr in diesem Nachfolgeverhalten auch zu sein und Haltung. Und das geht, es wird immer mehr. Ich war nie mehr Nachfolger als in diesem Jahr, nie mehr. Und ich werde das in 10 Jahren sicherlich auch wieder sagen, weil diese Ich weiß nicht, ob man es in Prozenten ausdrücken kann. Diese Prozentzahl steigt von Jahr zu Jahr, wenn du nachfolgst. Du wirst in immer mehr Bereichen treu sein, in immer mehr Bereichen erkennen, was Gott will. Und das ist ein Prozess. Sei da auch entspannt und verurteile auch niemand. Du hast zu wenig geglaubt, deswegen bist du jetzt krank. Selbst wenn es stimmt. Wir sagten, dass du besser bist. Morgen liegst du da. Und dann? Zeigen sie alle mit dem Finger auf dich. Ja, da wollen wir nicht hinkommen, oder? Wir wollen uns ermutigen. Wir wollen uns zugeben. Leute, wir machen alle Fehler. Wir fallen auch mal für ein Weilchen aus der Nachfolge raus, weil unser Fleisch gerade mal die Oberhand gewinnt. Aber wir finden uns nicht damit ab. Wir haben einander, wir haben Zellen, wir haben Leute, die uns das sagen dürfen. Die sagen, hey, du bist gerade in dem Bereich nicht gehorsam. Tu Buße, ist immer der Schritt. Vergib und Saat und Ernte. Bring eine neue Ernte aus. Eine neue Saat aus, damit du eine neue Ernte bekommst. Wenn du Blödsinn gesät hast, weil der geht dir auch auf. Wenn jemand beleidigt hast, wirst du wahrscheinlich zurückbeleidigt. Wenn du den Staat betrogen hast, eine Steuererklärung, warte drauf, es kommt. Ich werde jemand bescheißen. Entschuldigung. Aber dann fang an, das Gute auszusehen. Gib wieder deinen Zehnten oder sei treu, gib Leuten, was die in Not sind. Und du wirst sehen, da kommen wieder andere Saaten hoch. Und die wollen wir doch schließlich. Also die geistigen Mächte verfolgen Menschen, die Jesus nachfolgen und versuchen, Schwachstellen herauszufinden, nämlich Bereiche, wo sie nicht in der Nachfolge sind. Sonst kommen sie ja nicht ran. Echten Nachfolgern können sie nur Angebote zuflüstern. So wie der Pferdeflüsterer oder unsere Hundeflüsterin, so gibt es auch Menschenflüsterer. Das sind Dämonen, die versuchen, uns etwas einzureden, uns zu etwas zu überreden, was Gott nicht will. Und denen können wir widerstehen im Glauben. Manchmal, indem wir widerstehen, manchmal, indem wir fliehen. Beides legitime biblische Methoden des geistlichen Widerstands. Es gibt aber noch zwei Verfolger. Und die sind immer noch viel lieber als der erste. Muss ich euch vielleicht vorlesen, sonst glaubt ihr mir das gar nicht. Wenn ihr in Psalm 23 öffnet, und dann dort den sechsten Vers, nämlich den letzten. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Oh, das finde ich immer wieder klasse. Ich habe das hier schon mal vorgemacht. Zwei Leute sind mir hinterhergelaufen, wo immer ich hin bin. Und die waren immer hinter mir. Eine war Güte, das andere war Gnade. Wenn du einen treuen Hund hast, so ist es. Er läuft dir hinterher im Haus, wo immer du hingehst. Der liegt immer an deiner Seite. Güte und Gnade sind gerade mal so. Nur die liegen nicht nur dumm rum. Die haben eben was mit dabei. Die haben Güte dabei und die haben Gnade dabei. Güte kann man ausverlieren. Güte steckt in Güter. Ein Güterzug von Segen, hat mir jemand gesagt, schleppen die mit sich rum. Preis sei Gott, möge mir die Güte hinterherkommen, wo immer ich bin. Und Gnade heißt unverdiente Gunst. Leute machen mir Türen auf, wo ich es gar nicht verdiene. Auf einmal kriege ich Gelegenheiten im Job oder sonst wo, wo ich denke, wow, wie geht das denn? Ja klar, Gnade ist dir nachgelaufen. Gnade ist immer bei dir. In unserem Haus haben wir sogar jemand, der zwei Arme und zwei Beine hat, der Gnade heißt. Grace, Gnade ist immer bei dir. Ruf sie und sie ist da. Und noch eine dritte Gruppe, die dich verfolgt. Das sind deine Jünger und Nachfolger. Das ist besonders heiß, wenn dir Menschen hinterherlaufen im Guten, ja, nicht im Schlechten, sondern laufen dir nach, weil sie sehen, dass du Christus näher bist, als sie das selbst im Moment sind. Und das, denke ich, sollte der Zellleiter bringen. Ein Zellleiter muss nicht besser sein als andere, aber er muss Jesus nahe sein. Und da muss auf die Weise jemand sein, wo ich sage, das ist mir ein Vorbild. Wie die Frau lebt, so möchte ich gerne, da möchte ich von lernen. In dem und dem Bereich, wie die mit ihrer Familie umgeht, da habe ich echt Defizit, da kann ich lernen. Lass mich in ihrer Nähe sein, lass mich sie in mein Leben reinsprechen. Oder wir Männer, wir haben genau dasselbe. Wo ist ein Mann, der einfach weitergeht in seiner Integrität, der vielleicht klarer ist und stärker ist im geistigen Bereich, der weiß, wie man betet, der konstant über Jahre das Ruder hochgehalten hat oder das Ruder festgehalten hat, wie in dem Film Courageous gesagt wurde. So Männern möchte ich nachfolgen. So, lasst uns diese drei Verfolger ernst nehmen. Die Feinde des Kreuzes, Güte und Gnade und auch die eigenen Jünger. Aber für die übelste Art der Verfolgung sind wir oft selbst verantwortlich. Das möchte ich euch auch nicht verschweigen. Wir erhalten nämlich keine Vergebung, wenn wir nicht selbst vergeben. Hier kommen wir an einen Punkt, der vielleicht der kritischste ist, über den wir als Christen reden können. Ich möchte euch ein Gleichnis vorlesen vom unbarmherzigen Knecht. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt?
Oh, Petrus, ich weiß, was du meinst.
Bis 7-mal?
Jesus antwortete ihm, ich sag dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig, ein Bruchteil. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. In Klammern, was unmöglich ist. Klammer zu. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Ich weiß, Gott ist ein liebender Gott. Jesus liebt dich. Jesus liebt mich. Aber Jesus versteht in diesem Bereich überhaupt keinen Spaß. Wenn wir Seelsorge haben, meine Frau und ich, mit irgendjemandem, kommen wir nahezu immer an diesen Punkt, der nur gelöst werden kann mit Buße und Vergebung. Wenn ich es mir erlaube, jemandem seine Schuld nicht wirklich zu vergeben, ich rede nicht davon, etwas auszusprechen, was du nicht so meinst, ich vergebe dir. Wie so Kinder miteinander manchmal, die das nachmachen, was sie tun sollen, aber noch nicht wirklich ernsthaft. Wenn ich dir vergebe, Klaus-Peter, obwohl du mir mein Auto kaputt gefahren hast und nie einen Cent dafür bezahlt hast, hat er nicht, nur ein Beispiel. Wenn ich ihm wirklich vergebe, wenn ich ihm sage, Klaus-Peter, ich vergebe dir, und ich habe wirklich vergeben, dann behandle ich Klaus-Peter so, als ob er nie irgendwas mit meinem Auto gemacht hätte. Ist das leicht?
Nein.
Nee. Ist es biblisch?
Ja.
Das heißt, ich kann ihm die Hand geben, ich kann ihn begrüßen, wenn ich ihn sehe, egal was gestern war. Weil von meiner Seite ist die Sache erledigt. Ob er so drauf ist, weiß ich nicht. Vielleicht nimmt er mir irgendwas übel. Dann, das kann ich nicht beeinflussen. Aber ich kann meine Seite, kann ich offen halten. Es ist mein Job, sagt Gott, zu vergeben. Er sagt hier, so wird auch sein himmlischer Vater mich behandeln, wenn ich nicht jedem meiner Brüder von Herzen seine Verfehlungen vergebe. Und ihr Frauen, es trifft auch die Schwestern. Die maskuline Form schließt euch nicht aus. Wir wissen, das ist eine kulturelle Art gewesen, das auszudrücken. Aber es trifft uns alle zu. Und Leute, für was nehmen wir uns Dinge übel? Für Kleinigkeiten, für große Dinge, für richtig große. Da geht es vom Missbrauch, nehmen wir mal die Spitze, Missbrauch, Mord, Vergewaltigung, das als Spitze, bis hin zu einem Kleinen, der hat mich nicht gegrüßt heute Morgen. Alles dazwischen steckt da. Und weder das Große noch das Niedrige ist ausgeschlossen von dieser Bedingung. Zu vergeben, damit mir vergeben wird. Jesus sagt nicht nur, die wird nicht mehr vergeben, wenn du in Zukunft kommst, sondern er sagt, ihr werdet oder ich werde den Folterknechten übergeben, wenn ich nicht vergebe. Wir gehen heute sehr tief. Ich hoffe, es überfordert euch nicht, aber ich glaube, dass dieser Bereich heute dran ist, dass wir hierüber reden. Jesus macht uns unmissverständlich klar, dass dieses Gericht bereits zu unseren Lebzeiten auf uns kommt. Das ist nicht von der Ewigkeit geschrieben. Die Folterknechte sind hier. Im Himmel gibt es keine Folterknechte. Die sind hier. Hier auf diesem Planeten in dieser Zeit, solange wir atmen. Dämonen, finstere Mächte werden uns schlagen und quälen dürfen, weil wir das Vergebungswerk Gottes, für das sein Sohn Jesus Christus starb, mit Füßen getreten haben. Alles hängt hier dran. Ich beschreibe das gern als einen Tisch, auf dem etwas steht. Wenn wir jetzt wieder in die Science-Fiction-Welt gehen und ich sage, Scotty, beam den Tisch weg. Nur den Tisch. Was passiert mit dem, was draufsteht? Das knallt zu Boden und geht wahrscheinlich kaputt. Genau das passiert, wenn wir die Vergebung wegnehmen. Irgendjemand. Alles, was Jesus gebaut hat, jede einzelne Verheißung steht auf diesem Tisch. Alles. Von der Heilung über Sündenvergebung bis zum ewigen Leben steht auf diesem Tisch. Und wenn ich an diesen Tisch rangehe, mache ich alles kaputt, wofür er gestorben ist. Wenn ich den Tisch wegnehme, irgendjemand, zerstöre ich, was er vorgesehen hat. Und damit werde ich ein Feind des Kreuzes. Und das ist eine üble Geschichte. Ich habe auch keinen anderen Bereich gefunden, wo Gott so hart mit Christen, es geht hier um Christen, mit Christen spricht und umgeht. Weil hier hängt alles dran. Manchmal sind wir Christen wie kleine Kinder. Wir haben etwas und sind so froh, dass wir es haben, dass wir uns überhaupt nicht scheren, was mit anderen ist. Und das ist eine gefährliche Situation, weil wir sind keine kleinen Kinder. Wir sind Männer und Frauen, die Integrität empfangen können und die vom Gottes Geist geführt werden wollen. Im Jakobus 2, Vers 13 steht, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Barmherzigkeit, ein anderes Wort für Gnade. Das, was uns eigentlich hinterherlaufen sollte. Wenn wir das nicht einsetzen, weil es läuft uns ja nicht nur hinterher, um uns irgendwas Gutes zu tun. Es will von uns kanalisiert werden in andere Menschen hinein. Weil wir drücken doch seine Liebe aus durch unser Leben. Wir sind doch die einzige Anlaufstelle für Gottes Liebe. Du bist wahrscheinlich die einzige Bibel, die der Nachbar jemals liest, bis er ihn gefunden hat und ihm nachfolgt. Aber wir sind die Litfaßsäulen für seine Liebe. Wir sind die Reklametafeln für ihn. Wir sind die Wegweiser zu ihm. Jeder einzelne von uns. Denk mal dran, wie du Jesus gefunden hast. Wer war für dich der Wegweiser? Wahrscheinlich war es nicht der Traum in der Nacht, wo der Heilige Geist dir irgendwas gezeigt hat. Obwohl das vorkommt. Aber allermeist macht es über Menschen. Über irgendjemanden, der dir irgendwo eine CD gegeben hat, dich mal eingeladen hat hierher oder mitgenommen hat. Und so bist du für andere. Und das ist Gottes Absicht. Das ist sein Plan für Gemeinde. Es gibt einen Ausweg, Gott sei Dank. Und der Ausweg, der hat mit dem Abendmahl zu tun, was wir gleich feiern. Der Ausweg heißt nämlich, richte dich selbst, damit er dich nicht richten muss. Und ich bin sehr dankbar über diese Stelle. Und auch sehr dankbar, dass wir die Monat für Monat im Abendmahl wieder vorlesen dürfen. Manch einen hat es das Leben gerettet. Ich glaube, das körperliche Leben. Weil manches Gericht, wissen wir, Hananias und Sapphira, geht anders aus, als wir uns das wünschen. Wenn jemand unbußfertig bleibt und nicht umkehrt, ist es keine ungefährliche Situation für Christen. Überhaupt keine. Lasst euch da nicht betrügen. Im 1. Korinther 11 steht, deshalb, hört gut zu, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind bereits gestorben. Er spricht in die Gemeinde bei der Abendmahlsfeier, der gute Paulus. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Boah. Also Leute, wenn ich auf irgendwas keine Lust habe, dann darauf, von ihm gezüchtigt zu werden. Weil er ist klar, er ist deutlich und er wird nicht abgehen von dem, was richtig ist. Seine Liebe geht so weit, dass er die Ergebnisse unserer Entscheidungen zulässt. Adam und Eva sind gestorben, obwohl er sie geschaffen und geliebt hat. Weil er hat gesagt, wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr sterben. Punkt. Hättet ihr sagen können, okay, ich vergesse mal, was ich gesagt habe. Komm, alles wird gut. War ja nur einmal. Nein, er hat ihnen die Entscheidung gegeben und sie haben die Entscheidung getroffen und er hat es zugelassen, dass das Ergebnis eintrifft. Ihrer Tat. Er hat es nicht von ihnen ferngehalten. Und so geht er mit uns um. So gehen gute Eltern mit ihren Kindern um. Wir halten auch nicht alles von unseren Kindern fern. Je älter die werden, desto mehr lassen wir auch zu. Weil das erzieht uns in diesem Leben. Sonst habe ich nachher Kleinkriminelle daheim. Und die ja daheim alles stehlen dürfen, ohne dass es eine Konsequenz hat. Ja, was wird daraus werden? Warte 5 Jahre und dann kommt der erste Diebstahl. Wir müssen Dinge erziehen, wir müssen Konsequenzen klar aufzeigen, aber dann auch umsetzen, obwohl es uns keinen Spaß macht. Und Gott macht es auch keinen Spaß. Aber er liebt uns und Liebe lässt es zu. Der Ausweg ist einfach. Tu Buße bei Gott für deine Unvergebenheit. Damit fängt alles an. Wenn du dir irgendwo erlaubt hast, nicht zu vergeben, weil du dir irgendwelche Erlauber gegeben hast, wie, oh Pastor, du hast ja keine Ahnung, was die Person mit mir gemacht hat. Das muss ich auch nicht wissen. Gott weiß es. Und Gott hat trotzdem gesagt, vergib jeder Mann und jeder Frau. Egal, ob du dich danach fühlst, egal, ob du denkst, du schaffst das. Weißt du, wie du es schaffst? Indem du es aussprichst. Indem du dich entscheidest und es aussprichst. Aber dann fühle ich mich immer noch so. Dann sprichst du es wieder aus. Und wieder, und wieder, und wieder. Und wenn du es 100 Mal am Tag machst am Anfang. Du wirst merken, die Gefühle folgen deiner Entscheidung. Zeitversetzt. Manchmal ein bisschen langsam, manchmal ein bisschen schneller. Aber du kommst dahin, dass du sagen kannst, ich kann dir die Hand geben, obwohl du hast mein Leben fast zerstört, aber ich gebe dir die Hand, ich vergebe dir, wenn ich es denn ausdrücken möchte, aber ich kann diesem Menschen begegnen, vielleicht dem ehemaligen Ehemann oder der ehemaligen Ehefrau. Nur du weißt, was für Wunden das hinterlässt, wenn eine Ehe auseinandergeht. Ich habe es Gott sei Dank an unserer Ehe nie erlebt. Aber die Schmerzen sind gewaltig. Und dahin zu gehen, jemandem die Hand zu geben, mit dem man jahrelang zusammenlebt und dann auf einmal wird man betrogen und verlassen und verraten, und dahin zu kommen und sagen, ich kann ihm in die Augen gucken und ich kann es, ich denke nicht mehr dran, es spielt keine Rolle mehr. Es ist nicht mehr zwischen uns. Ich kann diesen Mann oder diese Frau stehen lassen, wie sie ist. Ich bin im Reinen mit Gott. Ich habe keine Bitterkeit mehr in mir und ich lasse sie auch nicht mehr zu. Dahin zu kommen ist das Ziel. Ich sage nicht, es ist einfach und ich sage nicht, es geht schnell. Aber ich verspreche euch, dass es möglich ist. Da kommst du hin, wenn du diese simplen Schritte gehst. Entscheidung und es auszusprechen. Für dich allein, das muss gar keiner hören. Dinge verändern sich massiv, wenn du das tust. Vergib jeder Mann und lass dein Recht auf Bitterkeit und Groll los, denn dieses Recht bringt dir gar nichts Gutes. Bitterkeit und Groll vergiftet dein Herz nur selbst. Denk an diesen Satz, den Joyce Meyer mal sagte, wenn du jemandem nicht vergibst, ist es gleich, wie wenn du Gift trinkst und hoffst, dass es den anderen tötet. Das ist definitiv nicht möglich. So entscheide dich, die Person, die dich verletzt hat, künftig so zu behandeln, als wäre nie etwas zwischen euch gewesen. Und gib dir die Zeit, dich dahin zu entwickeln, auch emotional. Echte Loyalität zeigt sich dann, deinem Ehepartner auch dann zu lieben, wenn er anders handelt, als du möchtest. Das ist dann die Fortsetzung eines heilen Lebens. Ich behandle andere dann nicht nach dem, wie sie sich mir gegenüber behandeln oder überhaupt, wie sie sich verhalten. Loyalität zeigt sich, wenn ich meinen Ehepartner auch dann liebe, wenn er anders handelt, als ich es möchte. Es entscheidet sich, zeigt sich dann, wenn du deinen Chef auch dann gehorsam bist, wenn du seine Entscheidung nicht nachvollziehen kannst. Loyal jemandem zu sein, der ohnehin das alles so macht, wie du es auch machen würdest, ist keine Kunst. Das ist jeder, tut jeder. Das bringt dir ja Vorteile. Aber dann loyal zu sein, wenn jemand völlig was anderes macht, als du gut findest. Ich rede nicht von Sünde. Das ist eine Ausnahme. Ich rede von verschiedenen Optionen, die man haben kann. In der Ehe, in der Gemeinde vielleicht dann Leiter in der Gemeinde, in der Arbeitsstelle. Auch da gibt es viele Führungsstile, völlig unterschiedlicher Art. Und vielleicht ist es überhaupt nicht deiner, wie dein Chef dich führt. Loyal zu sein heißt es trotzdem zu tun und trotzdem dich dahinter zu stellen. Loyalität zeigt sich dann, wenn dein Wille und deine Vorstellung sich von denen deines Leiters unterscheiden. Dann zeigt sich, ob du loyal bist oder es nur gerne wärst. Es zeigt sich dann, wenn du Jesu Gebote und Auftrag auch dann ausführst, wenn du dich nicht danach fühlst, wenn du dich fürchtest oder wenn du einfach nicht willst. Dann bist du loyal zu Gott. Das ist ein guter Test, oder? Bin ich jetzt loyal zu Gott oder eher zu mir selbst? Ja, die Frage stelle ich mir auch manchmal. Und das ist gut, sich die Frage zu stellen und dann das zu tun, was richtig ist. Ich fasse zusammen. Es gibt 3 Bedingungen für die Gegenwart Christi. Erstens, die Qualität unseres Einssein mit ihm und mit anderen Christen. Zweitens, die Ernsthaftigkeit unseres Gehorsams, Gottes Wort gegenüber. Und drittens, unseren Einsatz für den Missionsbefehl. Nachfolge lohnt sich, denn wir sind Freunde Gottes, wenn wir alles tun, was er uns gebietet. Wir haben Anrecht auf den Baum des Lebens. Er offenbart uns seinen Willen. Wir leben in und mit seiner Salbung. Wir sündigen nicht mehr und unsere Gebete werden in nie gekanntem Ausmaß erhöht. Und zum Schluss, Verfolgung ist echten Nachfolgern versprochen, nämlich von den Feinden des Kreuzes, von der Güte und der Gnade Gottes, von den eigenen Nachfolgern, Jüngern. Und für die übelste Verfolgung sind wir oft selbst verantwortlich, nämlich durch Unvergebenheit. Und der Ausweg ist, richte dich selbst. Richten, wir haben das hier mal vorgeführt mit ein paar ehemaligen Soldaten. Richten heißt ausrichten nach Gottes Wort. Bin ich noch in Linie mit seinem Willen oder bin ich schon längst in irgendeiner Chaosformation gelandet? Ich möchte auch heute wieder zu einer Segnungszeit einladen, einer Gebetszeit. Buße ist der Schlüssel und der Ausweg aus ganz vielen Dingen. Wenn du dich jetzt erkannt hast in dem Punkt, es ging ja heute auch speziell um Vergebung, und du hast es dir nicht gestattet zu vergeben, du hast es dir gestattet festzuhalten an Schuld. Hier ist das Kreuz und da bist du. Und deine Entscheidung und dieses Kreuz wird dir helfen, da rauszukommen. Entscheide dich zu vergeben und sprich es dir selbst zu, sprich es vor dem Kreuz aus und bitte ihn, den Herrn Jesus, um Vergebung für die Schuld, die du auf dir geladen hast. Du hast diesen Tisch weggezogen, irgendjemandem. Den Tisch der Barmherzigkeit, der Gnade, letztendlich der Vergebung selbst. Wenn wir vergeben, vergib Gott. Wenn wir binden, ist es gebunden. Wenn wir lösen, ist es gelöst. Wir haben viel mehr Vollmacht mit unseren Handlungen und unseren Worten, als wir uns das manchmal klar machen. So nehmen wir uns 5 Minuten Zeit, nicht mehr. Dann feiern wir Abendmahl zusammen. Aber das ist deine Vorbereitung für das Abendmahl. Vergib und hol dir Vergebung ab. Und geh hier heute raus als ein Mann, eine Frau Gottes, die frei ist von dieser Schuld. Denn diese Schuld trennt dich von der Nachfolge. Die trennt dich von den Verheißungen, die Gott für dich hat. Amen. Amen. Lass uns doch aufstehen, vielleicht die Zeit, damit.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.